Guten Tag, wir sind mit der Königsklasse heute in der...
Im Bayerischen Wirtschaftsministerium.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin ja EU-Architektin für Sicherheit, Klima und Innovation. Mhm. Bei den drei Begriffen, wo sind die Resonanzknoten bei dir im täglichen Betrieb?
Fangen wir mit der Sicherheit an. Sicherheit ist natürlich gerade eben ein Top-Thema, ist gerade geprägt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die Unsicherheiten, die damit verbunden sind, ist bezogen auf Aufrüstung, auf neue Mechanismen, die geschaffen werden weltweit. Aber Sicherheit beginnt noch viel, viel früher und ist, egal wo ich bin auf dieser Welt, eine Grundlage für Entwicklung. Wenn ich ein Land habe, in dem es nicht sicher ist, dann wird in diesem Land sich nichts entwickeln, weil niemand investieren möchte, weil ich Angst haben muss, dass mein Investment im nächsten halben Jahr wieder über den Haufen geworfen wird. Also neben der Bildung ist Sicherheit eine Grundvoraussetzung für Entwicklung, aber auch ein Grundbedürfnis der Menschen. Ja, und das beginnt auf der Straße, an der eigenen Haustür und geht wirklich bis zur Weltpolitik. Also das ist für mich so ein holistischer Begriff der Sicherheit. Deswegen hat Sicherheit nicht erst seit dem Krieg, den wir wieder zurück in Europa haben, sondern schon vorher eine große Bedeutung gehabt in der politischen Debatte und der politischen Relevanz. Das wird auch weiterhin so bleiben. Es wird sich in der Wahrnehmung immer ändern. Aber Sicherheit ist und bleibt eine wichtige Grundlage. Deswegen ist auch eine Säule, die bei uns in Bayern wichtig ist in der Entwicklung. Wir sind das sicherste Bundesland und das wissen auch alle zu schätzen. Das wissen alle und alle schätzen es. Und deswegen müssen wir es auch weiterhin so pflegen. Klima ist ein Punkt, der auch enorm wichtig ist. Wir alle wissen, wie entscheidend es ist, dass wir weiterhin in einem guten Klima leben können und dass wir mit den Klimaveränderungen, die passieren mit dem Klimawandel, umgehen können. Das heißt, ich muss zum einen schauen, dass ich den Klimawandel, wie er die letzten Jahre stattgefunden hat, bremse und versuche, gegenzusteuern, zumindest das, was wir als Menschen tun können. Nicht alles liegt in unserer Hand, aber das zu tun. Gleichzeitig aber auch zu schauen, dass wir uns in Bayern, in Deutschland auf die neuen Voraussetzungen einstellen. Stichwort Schwammstadt, Schwammland, ja, zu schauen, dass ich einfach Wasserspeicher habe in unserem Land, dass wir Klimaspeicher machen, wie Moore zum Beispiel erhalten, da kommt jetzt vieles, was ich aufzählen könnte. Und was für mich natürlich als Wirtschaftsstaatssekretär schon auch mitspielt, ist, was ich ja den vielen jungen Menschen sage, immer diskutieren über das Klima, und ich mache das gern mit jungen Menschen, über Klima zu diskutieren und die Beziehung Wirtschaft und Klima. Und was mir wichtig ist, ist einfach ein unaufgeregter, sehr klarer Kopf hinter der Klimapolitik, weil ich immer noch dafür sorgen muss, dass der Wirtschaftsstandort Europa, jetzt nehmen wir den ganzen Wirtschaftsstandort Europa, weil das hängt zusammen, sich nicht selbst komplett aushebelt, weil wir dann nämlich all das, was wir vorhätten im Bereich des Klimaschutzes, nicht mehr finanzieren können. Das heißt, es muss immer eine ausgewogene Situation sein, ohne dass ich jetzt jemals irgendwo eingeschränkt sagen würde, wir haben keinen Klimawandel, wir haben den, wir müssen damit umgehen, aber in einer Form, die uns als Wirtschaftsstandort nicht gefährdet. Das, glaube ich, ist das Wichtige. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Da heißt es aber vor allem auf der internationalen Ebene, die anderen Länder auch mitnehmen, dass sie da einfach einen gemeinsamen Kurs haben, was natürlich in der heutigen Zeit zunehmend schwieriger wird, weil wir andere Weltregionen haben, die haben sich von einem Kurs verabschiedet, den sie vielleicht vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch so gefahren haben. Und das Dritte war Innovation, gell?
Genau.
Innovation ist unglaublich wichtig. Und Innovation ist nicht nur immer der große Nobelpreis, die nächste Rakete oder das neue Medikament. Innovation passiert ganz oft im Kleinen. Und was wir schaffen müssen, ist, dass wir uns in Bayern, wir sind da eigentlich relativ gut, dass wir so einen Innovationsgeist uns bewahren, dass wir uns entwickeln wollen. Ist übrigens auch etwas, was ich mir vor kurzem gedacht habe. Man glaubt ja immer, Innovation, das gibt es nur in der Großstadt. Ja, da in den großen Zentren, da entwickelt sich Innovation. Aber wenn du mal in Freilichtmuseen zum Beispiel in Bayern gehst und schaust da mal das an, ich war vor kurzem war in Neusser-Persch in der Oberpfalz, wie viel Innovation, kleine Innovation am Land entstanden ist, weil man einfach ein Problem hatte bei sich am Bauernhof und eine Lösung gebraucht hat und dann selber was zusammenzimmert hat. Und das gibt's auch heute noch. Ja? Also deswegen mein Appell, Innovation nicht nur in meinem Großen zu verstehen. Natürlich brauchen wir das auch. Wir müssen in die ganzen Hightech- und Deep-Tech-Bereiche reingehen in Bayern. Wir haben mit der Hightech-Agenda Plus 6 Milliarden Euro die letzten 7 Jahre investiert, um da vorn dran zu bleiben. Aber landesweit in allen Ecken und in allen Klassenzimmern dafür sorgen, dass wir Innovationsfreundlichkeit einfach spürbar und erlebbar machen und das auch wirklich vermitteln an die nächste Generation.
Das finde ich spannend, was du sagst. Eric Gassetti hatte in den USA, in Los Angeles auch gesagt, wir entwickeln das erstmal für uns und wenn es funktioniert, kommen die anderen and it ripples far beyond our backyard. Mhm. Also wenn man selber seine Probleme, seine Hausaufgaben macht, dann hat man wieder die Möglichkeit, Außenwirtschaftsleistungen zu erzielen, zu sagen, hier ist Best Practice und die anderen kommen aus Interesse und das verkauft sich quasi von selber. Ist das so die Richtung, wo du auch sagst, das ist eine Möglichkeit für Bayern zu wachsen?
Ja, das ist richtig, wobei du immer aufpassen musst, weil du in der heutigen Zeit, wenn wir dann, wir verstehen oft, solche Innovationsschritte möglich zu machen, wir setzen es gleich mit einem höchst regulatorischen Rahmen. Mhm. Und das ist schlecht, weil Politik muss Ziele vorgeben und Politik muss Wege unterstützen. Aber ich kann nicht als Politik sagen, ich kenne jetzt den Weg, der in 10 Jahren der einzig wahre ist. Das weiß ich nicht. Ich bin kein Fachmann, keine Fachfrau. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich muss ein Ziel vorgeben. Ich muss sagen, okay, ich will, sagen wir mal, 2030, 35, 40, wann auch immer, möchte ich Klimaneutralität in der Mobilität. Gut. Dann sage ich aber nicht parallel, ich schließe das und das und das aus und fördere nur noch das, sondern dann muss ich einfach sagen, jetzt macht euch mal Gedanken, ihr, die ja Ahnung habt, und schaut, dass wir gemeinsam diese Ziele erreichen. Ich glaube, das ist sinnvoller, als Politik zu glauben, man müsste einen Weg vorgeben. Das ist meine zutiefste politische Überzeugung. Ich will Ziele vorgeben, aber nicht den Weg, weil ich den Weg nicht kenne. Ich kann es da jetzt sagen. Und neben den Wegen, die es aktuell gibt, den 10, kann es ja in 5 Jahren noch 5 weitere geben, die wir alle noch nicht gesehen haben. Deswegen ist es wichtig, sich da einfach zurückzunehmen und eben auch nicht zu regulatorisch zu sein. Weil mit Regulatorik wirst du von Anfang an jede zarte Pflanze Innovation, oder nicht wirst, aber du kannst sie erdrücken. Und das merken wir auch, wenn du bei uns in die Startup-Landschaft reinschaust. Wir haben ja viele Startups, die wir dann irgendwann mal auf diesem Weg, die hatten eine gute Idee, die haben sie am Anfang entwickelt in Bayern, in Deutschland, in Europa. Und dann fehlen aber schon für die dritte, vierte Finanzierungsrunde, wenn es in die 100 Millionen reingeht, in die 50 Millionen, dann fehlen die Investoren aus der Heimat oder aus Europa. Dann kommen jetzt die Investoren aus dem arabischen Raum, die Investoren aus den USA, die Investoren aus Israel, woher auch immer. Ja. Und dann ist der nächste Schritt, dass sie irgendwann mal verloren gehen in diese anderen Weltregionen. Also deswegen da einfach schauen, Innovation braucht Freiraum und die müssen wir gewähren.
Ich sehe es auch, gerade auch bei mir in den Unternehmen, in dem Moment, wo Foreign Direct Investment reinkommt, wird es wieder politisch. Mhm. Uns fehlt in Europa ein Kapitalmarkt.
Ja, richtig.
Wie gehen wir das in Bayern an? Weil wir haben ja das Problem tatsächlich, dass Bayern unglaublich stark ist in den Startups, auch eine Verantwortung trägt innerhalb Europas für Sicherheit, für Innovation, aber auch mit den traditionellen Werten. Wie kriegen wir das hin, diese Finanzierungslücken zukünftig besser zu schließen, um nicht direkt wieder geopolitisches Spielzeug zu werden in den Hochtechnologien?
Also ich glaube, dass wir, ich bin überzeugt, dass wir in Bayern großes Potenzial haben. Geld ist da, das ist nicht das Thema. Es ist auch Geld da in Europa. Europa investiert, also aus Europa heraus gehen 300 Milliarden Euro pro Jahr an Investments in andere Weltregionen. Auch daran merkst du, das Geld ist da, es wird auch investiert, aber nicht bei uns, weil man bei uns diesen Return of Invest nicht so schnell sieht, wie es in anderen Regionen passiert. Also da muss man sich überlegen, was läuft da falsch, auch auf europäischer Ebene. Was wir in Bayern tun müssen, ist, dass wir zum einen, und das tun wir aber auch, Investoren eine Plattform bieten müssen. Wir müssen die Kontakte pflegen zu Investoren. Ja, ich muss auch rausgehen politisch und muss nicht nur mit Firmen reden, sondern auch mit Fonds, mit Venture Capitalists, mit Familien Offices, die Geld haben und investieren wollen, muss ihnen aufzeigen, wenn du hier in Bayern investieren möchtest, auch da wieder. Ich kann jetzt keinen Einzeltipp geben, weil das darf ich nicht, aber ich kann zumindest schauen, dass Zugang in das Netzwerk, in das Ökosystem hinein möglich wird. Und ja, es ist dringend notwendig, wenn ich mal alleine anschaue, wenn du dir die 100 erfolgreichsten Startups und Unicorns aus Bayern nimmst, wir haben davon viele, zum Glück, dann haben die die nächsten 3 Jahre einen Finanzierungsbedarf von 15 Milliarden Euro. Das war jetzt nur die Spitze. Ja? Und das abzudecken, das möglich zu machen, ist eine große Herausforderung. Wir tun als Freistaat noch eines. Wir gehen gerne als begleitender Investor mit rein. Wir haben Bayern Kapital, wir haben die LFA, die wir jetzt auch mit neuen Instrumenten ausgestattet haben.
Wie sehen die aus?
Wir haben vor allem die Investitionsgrundlage deutlich erhöht, jetzt auf 1 Milliarde Euro, die dahinter steht, die investiert werden kann. Wir haben die Investitionsgrenzen, die Bayern Kapital und LFA hatten, deutlich nach oben gesetzt. Wir können jetzt bis zu 50 Millionen Euro pro Los quasi mit eingeben. Niemals als Lead-Investor, weil das tun wir nicht. Das wäre auch, glaube ich, der falsche Ansatz für den Markt. Wir möchten nur sagen, wenn ihr da reingeht, dann wären wir bereit, noch mit reinzugehen und euch das Risiko ein Stück oder uns das Risiko zu teilen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Wir haben die Instrumente auch deutlich verschlankt und flexibilisiert, damit es für Startups einfacher wird. Und wir werden den Weg auch weitergehen. Wir werden daran arbeiten und immer schauen, dass wir in dem Bereich sowohl für die Kleinen als auch für die Großen bei uns im hochinnovativen Bereich gut vorankommen. Und wir haben natürlich diese ganzen Beratungsmöglichkeiten und Vernetzungsmöglichkeiten in den Clustern, in unseren digitalen Gründerzentren, in Einrichtungen wie BioM, die wirklich, oder auch Werk 1, die einen unglaublich hohen Standard haben, oder Unternehmertum, ja, die einfach dafür stehen und auch die Connections bieten können, um das möglich zu machen. Und ich glaube, alles zusammen sorgt dafür, dass wir inzwischen nicht ohne Grund mit 4 Acceleratoren aus Bayern und den ersten 15 weltweit sind. Und das ist schon ein deutliches Zeichen, dass wir es so falsch nicht machen. Wir sind da mit Abstand auch von den Zahlen und vom Investment her das stärkste Land in Deutschland. Jetzt will ich mich da nicht ausruhen, weil man sollte es nicht mit den Schwächeren vergleichen, sondern mit den Stärkeren. Aber ich glaube, dass wir das schon nicht schlecht gemacht haben in den letzten 10 Jahren und dass wir den Weg auch weiterhin entschlossen fortführen werden.
Ziemlich gut. Wir haben häufig das Problem, dass wenn wir Co-Invest haben, zum Beispiel jetzt Bayern Kapital, um mal prägnanter zu bleiben, Henne und Ei. Habe ich einen Erstinvestor, kann ich spiegeln. Kann ich spiegeln, tue ich mir ein bisschen einfacher einen Lead-Investor. Wie gibt es Möglichkeiten oder hat Bayern da mal einen Knopf dran gekriegt quasi, um zu sagen, wir würden spiegeln, wenn ein Erstinvestor ist, um quasi diese Hürden zu nehmen in dem Finanzierungsspiel?
Also da ist man sehr schnell im informellen Bereich. Ja. Dafür gibt es jetzt keine Schablone. Nee. Du kannst es nicht sagen, da haben wir jetzt das Raster und das ziehen wir jetzt überall gleich durch. Was für mich wichtig ist, dass wir, und das gilt grundsätzlich für die Wirtschaft, wir, also der Minister und ich, versuchen wirklich ganz, ganz viel draußen zu sein, ansprechbar zu sein, erreichbar zu sein. Das heißt, wenn irgendjemand eine Frage hat, egal ob Startup, Mittelständler oder Großkonzern, die haben unsere Mobilnummern, die können bei uns WhatsApp, gibt die überall raus. Die Hälfte der Wirtschaftspolitik ist Psychologie. Und Psychologie heißt auch, erreichbar zu sein, wenn's irgendwo hakt. Und das ist das, was wir bieten können. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil ich kriege ja viel dann Input, ja. Muss mich darum kümmern. Aber ich finde, das muss ich gerade den Firmen in diesen turbulenten Zeiten wirklich garantieren, da erreichbar zu sein. Und dann ist es auch oft so, dass man halt einfach durch eben solche Beziehungspflege zu Investoren, wenn die wieder kommen, wenn die aus, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Großfonds da sind, irgendwelche Family Offices, die dann sich melden und sagen, Mensch, hast du kurz Zeit, wollen wir uns kurz unterhalten? Sag ich, klar, komm vorbei auf einen Kaffee, machen wir. Das ist eine Grundlage dafür, dass es nachher auch funktioniert. Und das ist das, was ich immer meine, wenn ich immer von diesem Stammtisch gehen rede, das wir in Bayern haben. Das ist nicht lustig gemeint, sondern es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, in einer Welt, die so immer anonymer und globalisierter wird, ist es ein Riesenvorteil, wenn du ein Stück weit mehr Herzlichkeit und Menschlichkeit und Direktes reinbringen kannst. Und das haben wir drauf. Das können wir. Wir Bayern.
Richtig gut. Ist es dann schwierig, wenn du von den Problemen, also wir gucken ja tagtäglich in den Abgrund. Als Unternehmerin kann ich ja sagen, ich kriege ja nur noch an der Spitze die Sachen, die irgendwie die Organisation selber nicht lösen konnte. Wie gehst du damit um? Das ist bei dir ja sicherlich nicht anders, ne?
Also manchmal tatsächlich ist es so, dass es gibt diese Tage, die hat glaube ich jeder, wo es ein bisschen viel wird, wo du dann denkst so, ja, jetzt muss ich habe ja eh schon die Hände voll mit 4 Bälle, die ich gerade jongliere. Jetzt kommt dann nochmal so eine Insolvenzmeldung rein mit, an der, keine Ahnung, 4000 Jobs hängen. Ja? Das ist nicht ganz einfach, aber man kann sich in so einem Fall immer darauf verlassen, man hat ein starkes Haus im Hintergrund, die wirklich alle höchst engagiert und dienstleistungsorientiert arbeiten, das ist gut. Man muss, also ich habe mal angewohnt, schon in den Jahren zuvor in der Politik, ich lasse mich erst einmal nicht aus der Ruhe bringen, weil das ist etwas, wenn du, Angst ist ein ganz schlechter Begleiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Hudeln anfange, da ist ja keinem geholfen. Ja? Also ich muss das erst einmal aufnehmen und sagen, okay, müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Dann muss ich delegieren können, ich muss andere einbinden können. Mhm. Und dann, glaube ich, gehört schon dazu, aber auch das entwickelt man in der Politik, relativ schnell Dinge sich zu erschließen, zu erfassen. Weil ja hinter, ich sage jetzt mal, sehen wir mal den Bereich der Insolvenz. Ja, hinter jeder Insolvenz steckt ja eine Geschichte. Und diese Geschichte zu erfassen und zu verstehen, was war jetzt jenseits der globalen Rahmenbedingungen eigentlich das Ausschlaggebende, dass es da so schiefgelaufen ist. Das zu erfassen, macht es möglich, sehr zielgenau und schnell mit Lösungsvorschlägen zu kommen, wenn sie denn möglich sind. Ja, und dann, also einfach Ruhe bewahren, klaren Kopf bewahren und sehr zugewandt arbeiten. Also sich wirklich ehrlich für den anderen zu interessieren. Empathisch. Empathische Wirtschaftspolitik.
Das klingt richtig gut. Vor allem gerade in der Zeit, wo wir immer digitaler, radikaler und disruptiver werden. Wie kriegst du den Spagat zwischen Tradition, Innovation und Disruption? Also auch den Mut zu haben, mal was zu zerschlagen oder komplett in Frage zu stellen. Sind das Werte, die für dich im Widerspruch stehen oder wie gehst du damit um?
Nee, weil Innovation ganz oft Disruption braucht und beides Tradition hat. Schau da, nimm irgendwelche mittelalterlichen Städte in Bayern. Ja? Die haben sich über die Jahrhunderte alle durch in zum Teil wirklich schwerst disruptiven Phasen entwickelt. Nimm irgendwelche Unternehmen, die haben irgendwann mal angefangen, jetzt fällt mir gerade eins ein, ich habe gesagt, jetzt keinen Namen, aber die haben begonnen vor keine Ahnung, 90 Jahren, 85 Jahren, mit Lichterketten herzustellen, Weihnachtslichterketten. Das war ihr Anfang. Heute stellen sie hochtechnologisiert Bauteile her für also intelligente Bauteile für die weiße Elektronik, also für Spülmaschinen und so weiter und so fort. Also das heißt, die Tatsache, dass deine Spülmaschine aufgeht daheim, wenn sie fertig ist, ist Innovation aus Bayern, die von einem Unternehmen kam, das vor 50 Jahren noch Lichterketten für den Christbaumherbst.
Nicht schlecht.
Und solche Geschichten, wenn man das dann weiß, dann weißt du, dass das erstens kein Widerspruch ist, dass man mit Tradition sogar helfen kann, weil wenn du eine Tradition hast, dann bist du gesettelt, dann wirft dich ein Umbruch nicht aus dem Sattel, sondern dann sagst du, okay, gut, ja, dann müssen wir uns jetzt wieder neu erfinden. Und dann tust du das, weil das die Firmengeschichte schon immer so vorgegeben hat. Und deswegen, also das sehe ich sehr entspannt und das gehört dazu und es wird nie eine Zeit geben ohne Transformation. Wir haben gerade eben viel Transformation. Ich würde mir mal ein bisschen weniger Transformation wünschen, weil das gerade eben schon schmerzhaft ist, die Parallelität. Aber grundsätzlich ist es ein ganz normaler Prozess, der gehört zum Leben.
Finde ich gut, weil du es gerade angesprochen hattest. Es ist gerade ein bisschen viel, ne? Also wir sehen ja, dass wir gerade in der Umbruchphase alles gleichzeitig machen müssen, was ja auch Auswirkungen gerade auf die Gesellschaft hat. Wie gehen wir damit um, dass unsere Gesellschaft nicht weiter zerfällt, dass die Generationenkluft, also ne, Stichwort Generationenvertrag, Verantwortung neu definieren. Wir haben die Sicherheit, wir haben die Transformation, wir haben das Klima, wir haben ja an jeder Baustelle, ist ja jeder Klodeckel ist offen, ne?
Ja.
Wie gehen wir damit um und was bedeutet das vor allem auch für die Wirtschaft in Bayern, Zukunftsfähigkeit, wenn wir alles gleichzeitig machen müssen und den Zusammenhalt, gerade unser Stammtisch gehen über die Generation, im Prinzip auch gleichzeitig zusätzlich nochmal neu definieren sollten?
Wir brauchen tatsächlich wieder ein Stück weit mehr wir statt ich. Wir haben die letzten, zwei Jahrzehnte, haben wir eine Entwicklung, also kritisiere das nicht, das ist eine normale Entwicklung. Es ging ganz, ganz viel ums Ich. Ich muss was werden, ich muss vorankommen, ich muss mich entfalten können, Punkt, 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 Punkt. Aber ich glaube, dass wir in diesen schwierigeren Zeiten, in denen dieses Ich jetzt nur noch vorankommt, wenn ihm Leute helfen, uns wieder mehr auf dieses Wir konzentrieren müssen. Und das zu entwickeln, dafür Basis zu bieten, das beginnt im Kleinen, das beginnt im Verein, das beginnt in der Kommune, im Dorf, in der Gemeinschaft, in der Familie, da Zusammenhalt zu erfahren, das zu lernen, aber auch zu lernen, dass Zusammenhalt auch mich fordert. Ja? Dann kann ich halt nicht, jetzt nehmen wir mal aus meinem privaten Umfeld, habe drei Kinder, wenn das Frühstück fertig ist, dann können natürlich die drei Kinder sagen, sie gehen jetzt auf die Couch und zocken jetzt. Ja, das dürfen sie auch, habe ich nichts dagegen. Aber ich erwarte schon, dass sie mir helfen, den Frühstückstisch abzuräumen. Weil wenn das nämlich vier Leute machen oder fünf Leute, dann ist nachher der Tisch viel schneller abgeräumt, als wenn ich da jetzt zehnmal hin und her laufe, während sie dann schon hinten sitzen und zocken. Also das war jetzt mal ein plakatives Beispiel für mehr wir als ich. Das Zweite, was glaube ich in der Krisenbewältigung auch wichtig ist, ist das, was ich vorhin mit kühlem Kopf beschrieben habe. Ich weiß, es ist nicht einfach, wenn einem das Wasser bis zum Hals und darüber steht. Aber Hudeln bringt nichts. Das ist wie in irgendwelchen bei Unfällen im Notfall zum Beispiel. Ja. Wenn ich zum Unfall dazukomme und fange an zu hudeln, werde selber nervös. Dann werde ich nicht helfen können, weil ich dann völlig aus der Rolle falle. Wenn ich aber sage, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, weil ich will den Menschen, die da jetzt in dieser Unfallsituation sind, helfen. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen auf Distanz und versuche, klaren Kopf zu bewahren. Dann hilft mir das selber, weil ich mich dann selber schütze. Und das glaube ich, also einfach ein bisschen weniger aufgeregt sein. Kann man übrigens auch lernen von anderen europäischen Nachbarn. Nicht jedes Land ist so aufgeregt bei allen Themen, wie wir es in Deutschland sind. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung.
Das gemeinsame Wir, ne? Also wir muten den nächsten Generationen viel zu, uns aber selbst auch. Hast du noch einen letzten Gedanken, der uns alle zusammen mitnehmen kann?
Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, und das haben wir noch gar nicht so richtig umrissen, ist in dieser Situation die Solidarität der Generationen. Es bringt doch nichts, irgendwie den Älteren vorzuwerfen, sie hätten so und so viel nicht richtig gemacht und auch nichts den Jüngeren und Jüngsten vorzuwerfen, sie seien die Generation, was haben wir gerade, Generation Z, die eigentlich nur am liebsten die Füße hochlegt und sich in virtuellen Welten verliert. Klar ist, dass es für alle gerade schwierig ist. Und umso wichtiger ist es, dass man sich generationenübergreifend zusammenrauft, ja? Und eine neue Debattenkultur auch wieder entwickelt. Das ist dieses ewige, auch aus dem Netz heraus so entwickelte, sich nur noch angeifern. Jeder geifert den anderen an, jeder hat seine eigene Position und das scheint die einzig wahre zu sein. Das ist doch Bullshit. Wir haben nicht nur niemand hat die Wahrheit mit dem Löffel gefressen. Niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet. Ich muss mich auch mit vielen, vielen austauschen. Und da bin ich dann aber im Kern der Demokratie. Die Demokratie gibt uns genau die Möglichkeit, darüber zu reden, über die Generationen, über die politischen Parteien und Blickwinkel hinweg, das zu entwickeln. Und diesen Mut zu haben, zu diskutieren über den besten Kompromiss, wird immer Kompromiss sein. Das, glaube ich, bringt uns jetzt voran und, dahinter, also das ist dieses Stammtischgehen, ja, und das kommt das zweite Stichwort, das ich mir bringe, sich in der Situation, in der wir jetzt sind, nicht treiben zu lassen von einer German Angst, sondern gerade in dieser Situation, weil ich weiß, dass ich in Bayern nicht so schlecht dran bin, zu sagen, ich habe einen Sturkopf, ich habe einen Dickkopf, ich bin der Oberpfälzer, ich habe wirklich einen Sturkopf, zu sagen, Hashtag Bavarian Mut, das ist das, was ich jetzt brauche. Mut, das machen wir nicht einfach. Aber wenn ich ihn habe, dann komme ich ein Stück weiter als anderes tun. Das wünsche ich mir für uns, für unser Land und für die junge Generation.
Wunderbar, das wünsche ich mir auch. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Vielen Dank für die Einsichten.
Dankeschön.
Deine offene Art und gerne wieder.
Ja, gerne. Danke, hat Spaß gemacht.
Mir auch.